Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, in dieser Woche aus ganz aktuellem Anlass erst ein kurzer Hinweis. Und zwar gibt es die Meldung, dass in der Google Search Console Login-Probleme zu falschen Daten bei den Impressionen führen können. Und zwar gibt es wohl ein Problem bei Google, das schreibt Google auf seiner offiziellen Data Anomalies Seite, allerdings nur auf der englischsprachigen Version. Ja, und da ist zu lesen, dass ein Logging-Fehler Probleme beim Reporting der Impressionen verursacht. Und das gilt für Daten ab dem 13. Mai 2025 und das Problem soll in den kommenden Wochen behoben werden. Eine mögliche Folge des Fehlers kann ein Rückgang der Impressionen im Leistungsbericht sein. Klicks und andere Metriken sind davon nicht beeinflusst und das Problem betrifft außerdem nur das Loggen der Daten, aber nicht die Impressionen selbst. Das heißt also, die Ausspielung der Seiten in den Suchergebnissen ist davon nicht betroffen. Aber wenn ihr jetzt derzeit im Leistungsbericht der Search-Konsole ungewöhnliche Entwicklungen bei den Impressionen beobachtet, dann prüft mal, ob das mit dem genannten Problem zusammenhängen könnte. Das mal vorweg. Ja, außerdem etwas in dieser Woche, was so ein bisschen mehr an die Grundlagen geht, aber was auch oftmals zu Fragen und Verwirrung führt, nämlich: Wie sieht es eigentlich aus mit dem Crawl-Limit bei Google? Wie viel Daten ruft jetzt Google ab? Bei welchen Dokumenten und welche Obergrenzen gibt es? Und dazu hat es jetzt bei Google in der neuen Podcast-Folge von Search of the Record ein paar Klarstellungen gegeben. Außerdem hat Google auch eine neue Infoseite dazu ins Leben gerufen. Und das ist auch durchaus sinnvoll, denn ich habe immer wieder gesehen, dass es dazu eben Fragen gibt und das wollen wir jetzt mal so ein bisschen klarstellen. Zunächst mal ist es ja so, dass im Lauf der letzten Jahre das Web spürbar gewachsen ist und das betrifft nicht nur die Menge der Seiten, sondern auch den Umfang pro Seite. Im Jahr 2015 lag die durchschnittliche mobile Startseite noch bei 850 Kilobyte an Daten und dieser Medianwert, der ist jetzt laut Web Almanac bis Juli 2025 auf 2,3 Megabyte angestiegen. Wohlgemerkt geht es hier nicht um reines HTML, sondern auch um andere Daten, die benötigt werden, um die Seite darzustellen, also zum Beispiel auch JavaScript-Bilder und so weiter. Ja, aber da gehen wir gleich nochmal näher drauf ein. Für Google und andere Suchmaschinen ist das natürlich eine Herausforderung, denn es gibt immer mehr Dokumente, die gecrawlt werden müssen. Und wenn diese Dokumente zusätzlich stetig wachsen, dann kann das die Crawling-Infrastruktur an ihre Grenzen bringen. Und jetzt ist die Frage, wo liegen denn jetzt die Limits und welche Beschränkungen wendet Google hier an? Und der Begriff Seitengröße oder Page Weight, den müssen wir erstmal definieren. Der wird nämlich je nach Kontext ganz verschieden interpretiert. Für manche beschreibt er nur den Umfang des reinen HTML, während andere Ressourcen wie Bilder, CSS und weitere Medien in diese Berechnung eingehen oder eben auch nicht. Und das hat dann wiederum Auswirkungen auf die Limits, die angewendet werden. Außerdem spielt auch die Datenübertragung an sich eine wichtige Rolle. Zum Beispiel durch Komprimierung auf Netzwerkebene kann eine Seite während des eigentlichen Transfers deutlich weniger Datenvolumen beanspruchen. Und Beispiele aus der Praxis zeigen, dass allein das reine HTML-Dokument stark anwachsen kann, etwa wenn Bilder direkt in Textform in den Quellcode eingebettet werden, was zu sehr großen HTML-Dateien von über 50 Megabyte führen kann. Aus der Perspektive von Suchmaschinen und deren Crawlern ist die Größe einer Webseite ein wichtiger technischer Faktor und laut Google-Dokumentation ruft der Googlebot standardmäßig genau 15 Megabyte an Rohdaten von einer bestimmten URL ab und bricht den Lesevorgang danach ab. Wichtig dabei ist, dass diese Begrenzung jeweils pro URL gilt. Wenn ein HTML-Dokument also zum Beispiel auf weitere Dateien verweist, unter anderen URLs, dann haben diese referenzierten Inhalte jeweils ihr eigenes 15 Megabyte Limit. Ja, und was ist jetzt eigentlich mit diesem 2 Megabyte Limit, von dem immer wieder die Rede ist? Und genau dazu hat Google ja eine neue Dokumentation zum Crawlen und zum Googlebot veröffentlicht. Und demnach ruft der Googlebot bis zu 2 MB oder 2 Megabyte pro individueller URL ab. Und das gilt mit Ausnahme von PDF-Dateien. Da liegt das Limit bei 64 Megabyte. Das bedeutet, dass das Limit für das HTML einer Seite bei 2 MB liegt, also nur für das reine HTML. Und die allermeisten Webseiten, die kommen nicht auf diese Größe, außer es gibt eben bestimmte Dinge, die das Ganze aufblähen, wie zum Beispiel Inline-CSS, Inline-JavaScript oder eben auch Inline-Bilder. Ansonsten sollte das in der Regel locker ausreichen. Für Crawler ohne spezifisches Limit liegt die Standardobergrenze bei 15 MB, wie es von Google weiter heißt, und das ist unabhängig von der Art der Inhalte. Und es gibt aber eben auch bestimmte Dateitypen, für die gelten spezielle Limits, wie zum Beispiel für Favicons. Da gibt es so ein sehr kleines Limit und das müsste man dann im Zweifelsfall eben auch noch berücksichtigen. Allerdings das Ganze, was ich euch jetzt erzählt habe, das hat verschiedene Konsequenzen. Wenn eine HTML-Datei größer als 2 Megabyte ist, dann lehnt der Google-Bot diese nicht ab, sondern bricht den Abruf nach exakt 2 Megabyte ab. Auch HTTP-Request-Header werden hiermit eingerechnet. Die heruntergeladenen Daten, also die ersten 2 MB, werden an die Indexierungssysteme und den Web-Rendering-Service weitergegeben, und zwar so, als handle es sich um die komplette Datei. Bytes, die nach den 2 MB folgen, die werden komplett ignoriert und sie werden nicht abgerufen, gerendert oder indexiert. Jede verbundene Ressource im HTML mit Ausnahme von Mediendateien, Fonts und einigen weiteren Dateien werden vom Web-Rendering-Service per Googlebot wie das übergeordnete HTML abgerufen. Hier gibt es jeweils eigene Zähler auf URL-Basis, die nicht zur Größe der übergeordneten Seite hinzugerechnet werden. Und für die überwiegende Mehrheit der Seiten im Web reichen die 2 MB an HTML-Payload, hatte ich ja schon gesagt, problemlos aus. Wenn allerdings Dinge wie Inline-Images per Base64, große JavaScript-Blöcke oder CSS, riesige Menüs und so weiter enthalten sind, dann kann das durchaus den Rahmen sprengen. Dann kann es auch euch passieren, dass wichtige Informationen wie zum Beispiel strukturierte Daten nicht abgerufen werden, je nachdem, wo die sich dann eben auf der Seite befinden. Unsichtbarer Ballast kann den Quellcode einer Seite also erheblich vergrößern. Auch strukturierte Daten, die ausschließlich für Suchmaschinen gedacht sind und die von menschlichen Besuchern niemals gesehen werden, die können eine Seite bei übermäßigem Einsatz stark aufblähen. Zwar kaschieren moderne, schnelle Internetverbindungen die Datenmengen oft, sodass die Ladezeit für viele Nutzer kaum ins Gewicht fällt, doch für Menschen in Regionen mit schlechter Netzabdeckung oder auf teuren, volumenbasierten Verbindungen, da bleibt das gestiegene Datenvolumen ein Problem. Schnellere Webseiten führen zu einer deutlich besseren Nutzerbindung und höheren Konversionsraten, und deshalb lohnt es sich für Entwickler nach wie vor, den Umfang der gesendeten Daten kritisch zu prüfen und dort, wo es geht, eben auch zu reduzieren. Jetzt etwas, auf das ich auch gestoßen bin in dieser Woche. Da geht es eher um die KI-Suche bzw. die Sichtbarkeit in Google Gemini. Und zwar, wie oft Marken in den Antworten der KI erscheinen, das hängt entscheidend auch mit den Trainingsdaten zusammen. Große Marken haben hier deutliche Vorteile und die sogenannte Parametric Memory von Google Gemini ist ein Beispiel dafür. Und die Präsenz von Marken in Gemini, die lässt sich jetzt über eine neue Datenbank abrufen. Die hat Dijan Petrovic erstellt und er hat zunächst mit einem Experiment die Präsenz von Marken in Google Gemini ermittelt. Dazu wurde Google Gemini 200.000 Mal aufgefordert, 100 Marken zufällig aufzulisten, und es zeigte sich, dass die Antworten von ihren Trainingsdaten geprägt sind, nämlich große Marken wie Google, Microsoft und Nike wurden in fast jedem Durchlauf genannt, während andere Namen kaum auftauchten. Marken erhielten so einen anfänglichen Wert, der sich daraus berechnete, wie oft und an welcher Position sie von der KI genannt wurden. Um zu berechnen, welche Marken am wichtigsten sind, wurde der PageRank-Algorithmus verwendet, und der Trick dabei, statt Links zwischen Webseiten wurde bewertet, welche gedanklichen Assoziationen es zwischen den Marken gibt. Und daraus wurde dann ein AI Brand Authority Index ermittelt, und der gibt an, welche Marken vorne liegen. Ja, an der Spitze, wie gesagt, liegen Google auf Platz 1, Microsoft auf Platz 2, Nike auf dem 3. Platz und Apple auf dem 4. Platz. Und interessant ist dabei das Konzept der assoziativen Einbettung. Eine Marke muss nämlich von der KI gar nicht oft selbst genannt werden, um wichtig zu sein. Das beste Beispiel dafür ist das Luxusmodelabel Maison Margiela. Obwohl die KI diese Marke von sich aus nie zufällig nannte, erreichte sie den höchsten Wert aller versteckten Marken. Und der Grund, sie sitzt im Zentrum eines dichten Netzwerks aus anderen starken Luxusmarken. Ja, und über diese genannte Datenbank kann man jetzt die Präsenz von Marken in Google Gemini abrufen. Der Brand Authority Index bezieht zur Berechnung auch den sogenannten Personalized PageRank ein und dabei wird die Anfangsverteilung bei der Berechnung zugunsten bestimmter Knoten verschoben. Knoten mit einer höheren Recall-Frequenz und einer früheren Recall-Position erhalten eine höhere Gewichtung. Und ja, für alle die, die nicht wissen, was Recall bedeutet, das ist ein Begriff aus dem Information Retrieval und der Wert beschreibt die Fähigkeit eines Systems, alle relevanten Dokumente innerhalb eines Datenbestands zu finden. Und der Wert berechnet sich als Quotient zwischen den gefundenen relevanten Dokumenten und allen relevanten Dokumenten im Datenbestand. Ja, und in diesem Index liegen die großen Marken, wie gesagt, vorne. Für Marken, die Google Gemini nicht bekannt sind, werden Daten aus der Common Crawl Datenbank verwendet. Die hatte ich euch ja auch schon mal vorgestellt. Habe ich euch auch alles verlinkt im entsprechenden Beitrag hier auf SEO Südwest. Ja, und zum Schluss auch mal wieder ein SEO-Tipp von John Müller. Und ich finde, ein sehr wertvoller Tipp, der gerade in der heutigen Zeit nicht vernachlässigt werden sollte, denn er rät dabei, sich bei SEO nicht zu verzetteln. Und es ist ja schon früher recht komplex gewesen, SEO zu betreiben, denn neben technischen Maßnahmen müssen Inhalte, User Experience, EAT, Links und vieles mehr im Auge behalten werden. Und mit dem Aufkommen von generativer KI und Geo ist die Welt für SEOs nicht einfacher geworden. Im Gegenteil. Und das kann dazu führen, dass man den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Nur umso wichtiger ist es, einen kühlen Kopf zu bewahren und erst zu analysieren, bevor man loslegt. Und das bestätigt auch John Müller. Auf Reddit hat er geschrieben, man solle nicht eintauchen und versuchen, alles auf einmal zu machen. Stattdessen sei es besser, einen Schritt zurückzutreten, idealerweise zusammen mit jemandem, der Erfahrung hat, dann die Situation analysieren und die Energie auf die richtigen Dinge konzentrieren. Ja, und viele Dinge auf mittelmäßige Weise zu tun, das resultiere dann nicht notwendigerweise in Verbesserungen und kann sogar zusätzliche Probleme verursachen. Ja, und ihr merkt es ja selber, nie zuvor kursierten mehr Empfehlungen rund um SEO und jetzt auch Geo, wohin man auch hört und sieht. Und gerade diejenigen, denen es an Erfahrung mangelt, die stehen hier oftmals vor dem Problem, nicht entscheiden zu können, was hilft und was nicht. Da ist es stets sinnvoll und empfehlenswert, sich vor der Umsetzung von Maßnahmen bei Experten zu informieren. Ja, und mit diesem Ratschlag wäre es das jetzt auch gewesen in dieser Osterfolge von SEO im Ohr. Ich freue mich sehr, dass ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und ich hoffe natürlich auch, dass was Interessantes für euch dabei gewesen ist. Wünsche euch jetzt schöne Ostertage, genießt es, das Wetter soll ja auch ganz gut werden, es wird wärmer. Und dann hören und sehen wir uns in der nächsten Woche hoffentlich wieder. Es gibt eine neue Ausgabe von SEO im Ohr in etwa einer Woche und ich halte euch natürlich hier auch täglich auf dem Laufenden hier auf SEO Südwest. Wenn etwas Interessantes passiert, dann erfahrt ihr es hier ganz schnell. Okay, euch eine gute Zeit und bis dahin. Tschüss, euer Christian.